Das, was Sie hier erleben, ist eine Kirche. Und darum lese ich heute, ist auch der dritte Abend, eine Stelle aus der Bibel vor. Und ich werde nachher eine Geschichte erzählen, ein historisches Ereignis als Einstieg. Und Sie werden vielleicht am Anfang fragen, was hat das mit der Thematik zu tun? Ich bitte Sie einfach, haben Sie ein bisschen Geduld. Also am Ende werden Sie es wissen. Die Bibelstelle steht Jesaja 53, da heißt es, er, Jesus, ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind in einem ersten dunklen Karfreitagmorgen. Drei Schwerverbrecher sollten an diesem Vormittag hingerichtet werden. Einer dieser drei war Jesus, der sogenannte Judenkönig. Es waren viele prominente Menschen anwesend. Plötzlich geht ein Geraune durch die Menge. Ich sehe Jesus und es gibt mir einen Stich, weil man ihn furchtbar zugerichtet hat. Man hat ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft nur so über sein Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Unbarmherzig treiben ihn die Soldaten voran. Endlich erreicht der Zug diesen kleinen Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Die Soldaten nehmen Jesus, sie werfen ihn sich gegenseitig zu, dann reißen sie ihm die Kleider vom Leib, legen ihn aufs Kreuz, breiten seine Arme aus, schlagen ihm ungefähr so lange Nägel durch die Hände und durch die Füße, richten das Kreuz auf, rammen es in den Boden, befestigen es und dann hängt Jesus dort einige Stunden an diesem furchtbaren Kreuz. Im Laufe dieser Stunden hat er erstaunliche Dinge gesagt. Unter anderem betete er für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kümmert sich um die beiden, die mitgekreuzigt sind. Zum einen sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ruft er, ich habe Durst. Dann ein Schrei der Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schließlich ein Ruf des Triumphes, es ist vollbracht. Und zuletzt ein Gebet des Vertrauens. Er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich dir meinen Geist. Und mit diesen Worten stirbt Jesus. Was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren. Und seit diesem Augenblick wurde ja immer wieder überlegt, warum musste dieser Jesus auf so brutale Weise sterben? Für die Juden war es klar, er war ein Gotteslästerer. Hatte sich Gott gleich gemacht, man musste kurzen Prozess machen mit solchen Menschen, man musste ihn liquidieren. Später haben die Leute gesagt, nein, Jesus war seiner Zeit von seinen Ideen her einfach voraus, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, man hat ihn nicht verstanden. Und es gibt Leute, die sagen, wenn Jesus heute auf diese Welt käme mit den gleichen Ideen, mit den gleichen Gedanken, es würde ihm genau gleich gehen, man würde ihn wieder irgendwie versuchen zu beseitigen. Und so wurden viele, viele Meinungen vertreten. Und ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, warum Jesus wirklich sterben musste. Und ich möchte Ihnen zeigen, was das für Auswirkungen hat für unser Leben, damit unser Leben eben wirklich gelingt. Und Sie werden staunen, weil hier sehr viel in der Hand des lebendigen Gottes liegt. Zunächst einmal das Motiv, warum Jesus starb. Er starb aus Liebe zu uns. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt möchte ich Ihnen vier Dinge zeigen, die Sie erleben können, wenn Sie sich auf ein Leben mit Jesus bewusst einlassen. Und Sie werden wirklich staunen, dann wird Ihr Leben gelingen. Ein erstes, Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist, will uns die Sünden vergeben. Ich weiß, was Sie jetzt wahrscheinlich denken, auch ihr Jungen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, das ist typisch wieder die Kirche und die Frommen. Die reden ja jeden Abend von Sünde. Meine Sünde ist ja ein alter Zopf. Wer glaubt denn noch, dass wir überhaupt gesündigt haben? Und ich möchte darum diesen Begriff Sünde einmal definieren, wie er in der Bibel erklärt wird. Sünde ist eigentlich nichts anderes als Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Man könnte auch sagen Rebellion gegen Gott, man könnte auch sagen Ungehorsam Gott gegenüber oder ganz einfach Übertretung der 10 Gebote. Dabei ist es sehr interessant, wenn die Bibel von Sünde redet, versteht sie darunter nicht zuerst unsere moralischen Vergehen. Wissen Sie, wenn wir in Goldach auf die Straße gingen, wenn wir die Menschen einmal ein bisschen fragen würden, sagen Sie mal, was ist die schlimmste Sünde? Dann würden vielleicht viele sagen, jemanden umzubringen ist sehr schlimm. Die Ehe zu brechen ist ganz schlimm. Und das ist keine Frage, das sind natürlich ganz, ganz schlimme Dinge, aber es ist nicht die schlimmste Sünde. Sondern die schlimmste Sünde, die jemand machen kann, ist, wenn er das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat, übertritt. Ich weiß nicht, ob Sie das wichtigste Gebot kennen. Jesus wurde mal danach gefragt und er hatte gesagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Und das andere ist genau gleich wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn das aber die beiden wichtigsten Gebote sind, dann ist es folgerichtig, eines dieser beiden Gebote zu übertreten. Und jetzt möchte ich Sie einfach mal fragen, haben Sie diese Gebote, seit Sie denken können, seit Sie fühlen können, haben Sie dieses Gebot, diese Gebote immer gehalten? Zum Beispiel, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Haben Sie das immer gehalten? Wenn ja, das bedeutet aber, dass Gott in Ihrem Leben immer das Wichtigste ist. Und dass Sie bei allem, was Sie fragen, immer fragen, Gott, was willst du von meinem Leben? Wenn Sie wirklich sagen können, jawohl, das habe ich immer, immer, immer gehalten, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen, außer ihr. Euch brauchen wir noch. Aber alle anderen, Sie dürfen gehen. Wenn Sie sagen können, jawohl, das stimmt, das habe ich immer gehalten, dann habe ich Ihnen heute Abend nichts zu sagen. Nur, wir bleiben alle sitzen. Weil wir merken, jawohl, wir sind am wichtigsten Gebot schuldig geworden. Und jetzt frage ich Sie, wie ist das mit dem zweiten Gebot? Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer ist mein Mitmensch? Nun, das ist irgendjemand, aber das ist bestimmt der Ehepartner. Und jetzt frage ich mal die Männer, liebe Männer, lieben Sie Ihre Frauen immer wie sich selbst? Und ich frage die Frauen, lieben Sie Ihre Frauen immer wie sich selbst? Und ich frage die Eltern, lieben Sie Ihre Kinder immer wie sich selbst? Und ich frage da die Jugend, die Teenies, liebt ihr eure Eltern immer wie euch selbst? Auch wenn sie manchmal in einem furchtbar schwierigen Alter sind. Und ich weiß, Eltern können furchtbar schwierig sein. Wissen Sie, als meine Kinder so Teenager waren vor 15 Jahren, da haben sie gesagt, also unsere Eltern, die sind in einem furchtbar schwierigen Alter. Wissen Sie, was sie heute sagen? Heute sagen sie, unsere Eltern haben aber ganz schön viel gelernt, die sind gar nicht mehr so schwierig. Aber es sind die Nächsten. Es ist der Chef, der mich tyrannisiert. Es ist der Mitarbeiter, der Mobbing macht. Es ist der Lehrer, der heute ausgerechnet noch eine unangesagte Prüfung gemacht hat. Sind alles die Nächsten. Und ich frage Sie, haben Sie alle diese Menschen immer geliebt wie Sie selbst? Und ich sage es noch einmal, wenn ja, dann dürfen Sie aufstehen und nach Hause gehen. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Und wir bleiben alle sitzen. Da ist noch nie jemand aufgestanden. Und damit beweisen wir, wir sitzen im selben Boot. Wir sind alle, auch wenn wir moralisch ein einwandfreies Leben führen. Und bitte, Gott freut sich darüber. Aber wir sind schuldig geworden an den beiden wichtigsten Geboten, die Gott uns gegeben hat. Und darum braucht jeder Mensch Vergebung der Sünden. Und genau darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Noch einmal der Text, die Bibel sagt hier, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Haben Sie es mitbekommen? Wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Und jetzt lehrt die Bibel, dass Jesus Christus an diesem Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen hat, dass auch die schlimmste Sünde in unserem Leben vergeben werden kann. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, Beat, natürlich habe ich gesündigt. Das musst du mir gar nicht beweisen. Mein Problem ist, ich habe so schlimm gesündigt, dass ich nicht sicher bin, ob Gott so etwas Schlimmes vergeben kann. Doch. Jesus hat am Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass er auch die schlimmste Sünde vergeben kann. Und noch etwas. Jesus hat an diesem Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Es gibt entweder Menschen, die den Eindruck haben, sie müssten sich die Vergebung der Sünden irgendwie abverdienen, mit religiösen Übungen oder mit einem, irgendwie mit guten Werken oder irgend so etwas. Nein, sagt die Bibel. Das können Sie nicht, das müssen sie nicht, sondern Jesus hat an diesem Kreuz eine so vollkommene Erlösung geschaffen, dass wir diese Erlösung nur wie ein Geschenk annehmen können. Ich habe in diesen Tagen, glaube ich, schon mal gesagt, Jesus bietet uns die Vergebung an wie ein Geschenk. Was muss man mit einem Geschenk machen? Nun, man muss es annehmen, dass es einem gehört. Und ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Ich habe ein kleines Buch geschrieben und ich schenke Ihnen jetzt dieses Buch. Also es ist kein Witz, ich schenke es Ihnen wirklich, es gehört Ihnen. Aber es gibt eine einzige Bedingung, Sie müssen es jetzt gleich hier bei mir holen. Wer möchte dieses Buch? Bitte. Es gehört Ihnen wirklich. Gern geschehen. Okay, Sie sind ganz schön bescheiden, ich hätte noch ein zweites gehabt. Aber egal, haben Sie es mitbekommen? Dieser Mann hat es gehört, er hat es geglaubt, er ist gekommen, hat gesagt, merci vielmal, genau, und jetzt ist er Besitzer dieses Buches. Erst zu Hause lesen. Also vielen Dank. So nimmt man ein Geschenk an, so nimmt man ein Geschenk an. So einfach. Und genauso nimmt man die Vergebung an. Und dieses Annehmen der Vergebung, das nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder jetzt gebrauche ich ein Wort, ich weiß, da bekommen ganz viele fast ein Magengeschwür. Oder manche haben manchmal den Eindruck, das ist fast schon sektiererisch, aber es ist ein deutsches Wort in der Bibel. Und zwar ist das die Bekehrung. Also Bekehrung ist nichts Unheimliches. Sondern Bekehrung ist nichts anderes als, ich nehme dieses Geschenk der Vergebung einmal ganz bewusst an. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie man das macht. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheiden will, muss er erstens einmal seine Schuld und Sünde erkennen. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste. Wir geben nicht gerne zu, dass wir versagt haben. Und ich merke manchmal, diejenigen, die am meisten Dreck am Stecken haben, merken es oft am wenigsten. Aber ich bitte Sie, wenn Ihr Herz nicht total verhärtet ist, und ich habe gestern schon gesagt, ich glaube nicht, dass Ihr Herz verhärtet ist, dann wissen Sie doch um Schuld und um Sünde in Ihrem Leben, stehen Sie doch dazu. Jemand hat mal gesagt, wer seine Sünde erkennt, ist schon halb bekehrt. Der zweite und der dritte Schritt sind nämlich folgerichtig. Der zweite ist, dass ich in einem Gebet zu Jesus komme und ihm meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der dritte Schritt ist, dass wir Jesus ins Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Also, man erkennt seine Schuld, man geht damit zu Jesus im Gebet, man bekennt ihm die Sünden, bittet ihn um Vergebung und lädt ihn ein, ins Leben hineinzukommen. Und jetzt möchte ich noch einen seelsorgerlichen Rat mitgeben. Ich werde manchmal gefragt, sagen Sie einmal, wie ist das? Kann man sich eigentlich auch allein in diese Richtung für Jesus entscheiden? Oder ist es besser, wenn man das mit jemandem zusammen macht? Und darauf gebe ich immer wieder gern folgende Antwort. Natürlich können Sie es allein machen. Und wir erleben das auch immer wieder in solchen Veranstaltungen. Menschen gehen nach Hause, sie ziehen sich zu Hause zurück, sind allein und dann beten sie ein solches Gebet, wie ich das jeden Abend immer wieder erkläre. Und im Grunde genommen ist das richtig gut. Aber wissen Sie, was mir immer wieder auffällt? Wenn Menschen sich allein für Jesus entscheiden, haben sie später oft mit der Frage zu kämpfen, hat Jesus mir wirklich vergeben? Hat Jesus mich wirklich angenommen? Ich bin Menschen begegnet, die haben sich für Jesus entschieden allein und auch nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, manche nach 20 Jahren, haben immer wieder mit dieser Frage zu kämpfen gehabt, hat mir Jesus wirklich vergeben? Und darum ermutige ich Sie, wenn Sie sich für Jesus entscheiden möchten, machen Sie es nicht allein. Wissen Sie, vor über 41 Jahren, ich war damals 18 Jahre alt, in einer ähnlichen Veranstaltung, habe ich das Gespräch bewusst gesucht mit einem Mitarbeiter. Und dieser Mann hat mir noch einmal sorgfältig alles erklärt, wie man sich für Jesus entscheidet, was Jesus dann macht. Und wir haben miteinander gebetet. Und ich habe damals im Oktober 1977 meine Sünden bekannt und Jesus in mein Leben aufgenommen. Und das Wunderbare ist, seit diesem Augenblick habe ich keinen einzigen Moment daran gezweifelt, dass Jesus mir vergeben hat. Und dass er mich angenommen hat und dass ich ewiges Leben habe. Also das einfach als seelsorgerlicher Rat. Aber das Erste, was Jesus schenken möchte, er vergibt uns die Sünden. Ein Zweites, in dem Augenblick, in dem er uns die Sünden vergibt, hebt Jesus die Trennung auf zwischen Gott und uns Menschen und schenkt uns Gemeinschaft mit Gott. In diesem Leben, durch Sterben hindurch und dann in die Ewigkeit. Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch durch seine Sünden zunächst einmal getrennt von Gott lebt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. In dem Zustand, in dem wir leben und in dem Zustand, in dem wir sterben, verbringen wir die Ewigkeit. Das heißt, wenn ich in diesem Leben Gemeinschaft mit Gott habe, wenn ich im Sterben Gemeinschaft mit Gott habe, dann verbringe ich die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel redet hier vom ewigen Leben, von der Herrlichkeit, vom Himmel. Wenn ich aber getrennt von Gott lebe und wenn ich getrennt von Gott sterbe, dann verbringe ich die ganze Ewigkeit getrennt von Gott. Die Bibel redet von der ewigen Nacht, von der ewigen Verdammnis. Die Bibel redet von der Hölle. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, warum so viele Leute so oberflächlich sind im Blick auf die Ewigkeit. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass manche Leute den Eindruck haben, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt es sicher noch ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. Ich war ein kleiner Junge, meine Eltern hatten Besuch. Sie kamen irgendwie auch auf religiöse Fragen zu sprechen. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber an etwas kann ich mich erinnern. Jemand sagte, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt es sicher noch ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. Nein, sagt die Bibel. Nein, sagt Jesus, hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und jetzt kommt das Schöne. In dem Augenblick, in dem uns Jesus vergibt, hebt er diese Trennung zwischen Gott und uns auf und schenkt uns tiefe Gemeinschaft mit Gott. Wissen Sie, was das Schönste ist in meinem Leben? Die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich bete, dann weiß ich, Gott hört meine Gebete. Die gehen nicht nur bis zur Decke und prallen wieder zurück. Gott redet zu mir. Zum Beispiel, wenn ich meine Bibel lese. Es gibt Tage, natürlich nicht oft, aber hin und wieder, da lese ich die Bibel und ich kann Ihnen haargenau sagen, was mir Jesus heute Morgen gesagt hat. Manchmal redet er durch eine gute Predigt, manchmal redet er durch andere Menschen. Gott führt mein Leben. Wie gesagt, ich bin über 41 Jahre auf dem Weg mit Jesus und ich kann Ihnen sagen, wenn ich zurückblicke, Jesus hat mein Leben wunderbar geführt, nicht schmerzfrei. Wissen Sie, meine Frau hatte vor knapp 11 Jahren Krebs. Und ich kann sagen, diese Zeit um die Operation herum, auch die Monate nachher, die waren schon umkämpft. Das war schon ein innerer Kampf und da hat man oft geweint. Aber das Wunderbare war, es war auch zu erleben, wie Jesus da war, das war Realität. Manchmal fragen mich Leute, ja, kann man Jesus wirklich erleben? Jawohl. Ich habe ihn unglaublich erlebt, wie ich das vorher oder nachher in dieser Weise vielleicht nie erlebt habe. Jesus hat unglaublich getröstet. Das gibt Mut für die Zukunft. Da möchte ich noch etwas sagen. Einige von Ihnen, wenn ich Sie so anschaue, sind ein bisschen älter. Und irgendwann werden Sie die letzte Reise antreten. Ja, die werden wir alle mal antreten, aber die Älteren schon vielleicht etwas früher. Und ist Ihnen bewusst, wenn wir die letzte Reise antreten, kann uns kein Mensch begleiten. Kein Mensch. Irgendwann werden wir die letzte warme Hand loslassen. Aber wenn Jesus in meinem Leben drin ist, dann begleitet er mich durch Sterben hindurch in die Ewigkeit. Und dann werde ich Jesus sehen, seine Größe und seine Herrlichkeit und seine Freundlichkeit und seine Liebe. Und ich sage Ihnen, das ist wunderschön. Ich freue mich richtig drauf. Möchten Sie das erleben? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, schenkt er uns Gemeinschaft mit Gott. Aber es wird noch schöner, ich komme zum Dritten. Jesus befreit uns vom Fluch in unserem Leben und will unser Leben tiefgreifend segnen. Die Bibel lehrt uns durch den Sündenfall, das kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht auslegen, aber weil die ersten Menschen gesündigt haben, steht jeder Mensch zunächst einmal unter dem Fluch. Unter dem Fluch zu stehen heißt, ich habe keine Gemeinschaft mit Gott. Ich habe kein Ansehen bei Gott, keine Ehre bei Gott. Mein Leben ist nicht wirklich erfüllt. Darf ich Sie einmal fragen, ist Ihr Leben erfüllt? Angenommen, Sie wüssten heute Abend ganz genau, dass Sie noch 24 Stunden zu leben haben. Bitte, ich wünsche Ihnen ein ganz langes Leben. Aber angenommen, Sie wüssten das heute Abend ganz genau, ich lebe noch 24 Stunden. Mal ganz ehrlich, hat sich's gelohnt, dass Sie gelebt haben? Würden Sie einen großen Teil Ihres Lebens noch einmal so machen? Wie viele Menschen haben immer den Eindruck, das Beste kommt erst noch, vielleicht morgen? Und in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren? Also wenn das Teenager sagen oder Jugendliche, das Beste kommt erst noch, da habe ich Verständnis dafür. Aber wenn das Menschen in meiner Preiskategorie sagen oder vielleicht sogar noch älter, ja dann stimmt doch irgendetwas nicht. Wissen Sie, was nicht stimmt? Sie stehen nicht wirklich unter dem Segen des lebendigen Gottes. Dass ein Mensch unter dem Fluch stehen kann, ist nicht immer gleich deutlich zu sehen. Bei manchen sieht man es überdeutlich, bei anderen etwas weniger deutlich, aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Was das bedeuten kann, möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, ein extremes Beispiel. Aber trotzdem, denk an einen jungen Mann, mit 17 schon in einem furchtbaren Milieu. Er war Transvestit, muss mit Frauenkleidern herumlaufen, hatte viele sexuelle Perversionen, viele Gebundenheiten, viele Süchte. Die Psychiater schrieben ihn als unheilbar ab, man nennt das Psychopath. Er kommt in eine ähnliche Veranstaltung, hört dort zum allerersten Mal das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben verändert. Er ist tief angesprochen. Er ist tief bewegt, aber er schafft es nicht, nach vorne zu gehen. Am zweiten Abend sitzt er wieder hier. Und wieder hört er das Evangelium. Und wieder ist er angesprochen. Und wieder ruft zur Entscheidung. Und dieses Mal geht er nach vorne, hat ein langes seelsorgerliches Gespräch. Am Ende des Gespräches schenkt er sein Leben Jesus wirklich ganz. Und dann geht er nach Hause. Eine Woche später habe ich ihn besucht, klingel an seiner Tür, er öffnet. Zwei leuchtende Augen begegnen mir, er sagt, komm herein, ich gehe in seine Bude, wir setzen uns auf den Boden, er beginnt zu sprudeln. Und er sagt, in meinem Leben ist ein Wunder passiert, meine sexuellen Perversionen sind weg, meine Gebundenheiten sind weg, meine Süchte sind weg und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach anderen Menschen. Es war schon gewaltig, wie Jesus sein Leben verändert hat, wie Jesus plötzlich sein Leben gesegnet hat. Aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Und ich möchte das noch an einem zweiten Beispiel verdeutlichen. Ich denke an einen jungen Mann, 32, er lebte geschieden, getrennt von seiner Familie, war arbeitslos. Und er wollte seinem Leben ein Ende setzen und er machte das, indem er Heroin spritzte. Aber er spritzte nicht nur Heroin, einfach so, sondern er spritzte ganz bewusst Heroin mit schmutzigen Spritzen. Er wollte einfach seinem Leben so schnell wie möglich ein Ende setzen. Nun, auch solche Leute hängen zum Glück an ihrem Leben, das ist gut so. Und so hat er mir eines Tages angerufen, hat gesagt, Beat, könntest du nicht nach Zürich kommen? Ich bin nach Zürich gefahren, seine Wohnung, bin hineingegangen und wissen Sie, ich habe schon sehr, sehr viel erlebt. Mich erschüttert nicht so schnell etwas. Aber als ich in seine Bude hineinkam, das war schon ziemlich schlimm, da war ein Tisch, ein Stuhl, ein Bücherregal, am Boden lag eine Matratze und auf dieser Matratze saß er. Er war ungefähr so groß wie ich, müssen Sie sich vorstellen, er war 45 Kilo leicht geworden durch das, was er da gemacht hat. Und ich habe diesen Mann angeschaut, habe gedacht, so weit kann es mit jemandem kommen, der nicht unter dem Segen von Gott steht, sondern unter dem Fluch. Noch einmal, nicht bei jedem Menschen ist es gleich deutlich zu sehen, dass er unter dem Fluch steht. Aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Und jetzt kommt das Schöne, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, sondern an diesem Kreuz hat er auch unseren Fluch auf sich genommen. Die Bibel sagt, Christus aber hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst, als er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wissen Sie, als Jesus an diesem Kreuz hing, war es wahrscheinlich so, dass die Juden nicht zu nahe an dieses Kreuz hingingen, weil sie Angst hatten, wenn der Schatten des Kreuzes sie berühren würden, wären sie unrein. Nun, einige sind vielleicht trotzdem hingegangen, haben aufs Kreuz gespuckt, haben nach oben geschaut, und haben gesagt, verfluchter Jesus. Haben sie die Wahrheit gesagt? Haben sie die Wahrheit gesagt? War Jesus am Kreuz ein Verfluchter? Ja, er war ein Verfluchter, so unglaublich das klingt. Er war ein von Gott Verfluchter, weil er unseren Fluch auf sich genommen hat. Und weil er unseren Fluch auf sich genommen hat, kann er uns vom Fluch befreien. Und das Gegenteil vom Fluch ist Segnen. Er kann unser Leben tiefgreifend segnen. Unter dem Segen Gottes zu stehen, heißt, ich habe wieder Gemeinschaft mit Gott. Ich habe Ansehen bei Gott. Mein Leben ist erfüllt. Damit es keine Missverständnisse gibt, unter dem Segen Gottes zu stehen, heißt nicht, ich habe keine Probleme mehr. Auch Christen haben Probleme. Aber unter dem Segen Gottes zu stehen, heißt, Jesus ist dabei. Ich möchte ein paar Beispiele zeigen, was es heißt, unter dem Segen Gottes zu stehen. Wenn zum Beispiel ein todkranker Mensch unter dem Segen Gottes steht, dann kann das bedeuten, dass er durch ein Wunder geheilt wird. Ich hoffe, Sie wissen das. Das größte Heilungswunder, das ich erlebt habe in meinem Umfeld, ärztlich belegt, sonst würde ich es Ihnen nicht erzählen, war in den 1980er Jahren, als eine junge Frau AIDS-krank war. Sie war nicht nur HIV-positiv, sie war AIDS-krank. Und sie hatte nur noch einen Wunsch, sie wollte auf eine Missionsstation irgendwo in Afrika gehen, um dort im Frieden zu sterben. Dann kommt sie dort an, man hat mehrmals für sie gebetet und statt dass es bergab ging, ging es plötzlich bergauf. Dann haben die Mitarbeiter sie ermutigt, haben gesagt, geh nochmals ins Krankenhaus. Lass dich noch einmal untersuchen. Hat sich nochmals untersuchen lassen und ist gesund. Nicht einmal mehr HIV-positiv. Ich weiß, dass das medizinisch nicht möglich ist, aber sie ist ärztlich belegt. Und das kann auch bedeuten, wenn ich krank bin, dass ich krank bleibe. Aber dass mich Jesus durch Sterben hindurch begleitet. Ich denke an einen jungen Mann, 18 Jahre, hatte Krebs. Sein ganzer Körper war zerfressen von diesem furchtbaren Krebs. Am letzten Tag seines Lebens sagte er am Morgen mit einer ganz schweren Zunge, weil auch die Zunge vom Krebs zerfressen war, O Gott, wie hab ich dich lieb? Und dann sagt er den ganzen Tag nichts. Am Abend sagt er noch etwas. Er sagt, und jetzt wird's noch schöner. Und mit diesen Worten stirbt er. Verstehen Sie, man kann sich fragen, was ist das größere Wunder? Heilung oder so etwas? Oder wenn man verheiratet ist. Und das Ehepaar steht unter dem Segen Gottes beide. Dann bedeutet das eine glückliche, harmonische Ehe. Natürlich gibt es Schwierigkeiten. Natürlich muss man miteinander reden. Natürlich muss man einander immer mal wieder vergeben. Natürlich gibt es da und dort Streit. Aber es bedeutet eine glückliche, harmonische Ehe. Und meine Freunde, das bedeutet heute etwas. In der Schweiz werden zwischen 40% und 50% aller Ehen wieder geschieden. Und jetzt steht ein Ehepaar unter dem Segen Gottes und erlebt eine glückliche, eine harmonische Ehe bis ins Alter hinein. Das bedeutet, unter dem Segen Gottes zu stehen. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes gestanden ist und in seinem Leben Schiffbruch erlitten hätte. Die Geschichte von vorhin geht noch weiter. Ich habe diesem Mann auf der Matratze gesagt, hey, du brauchst Jesus. Und dann habe ich ihm Jesus erklärt, wie man sich für Jesus entscheidet. Und als ich ihm alles erklärt habe, fragte ich ihn, möchtest du Jesus in dein Leben aufnehmen? Nun wissen Sie, er war so am Boden, dass er den letzten Strohhalm ergriff. Er war bereit, wir haben miteinander gebetet, hat Jesus um Vergebung gebetet, hat Jesus eingeladen, in ihr Leben hineinzukommen. Und nachdem er gebetet hat, gegen Ende sagte Herr Jesus, und wenn du aus meinem verpfuschten Leben jetzt noch etwas machen kannst, dann bitte tu das. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren, wie das manchmal bei solchen Menschen der Fall ist. Ich wusste nicht mehr, wo er wohnt, er ist umgezogen. Einige Monate später ruft er mich wieder an, sagt, Bär, könnten wir uns nicht irgendwo in Zürich treffen? Und wir haben an einem anderen Ort ausgemacht, ich bin dorthin gefahren und dann stand dieser Mann vor mir und ich sage Ihnen, er war so etwas von verändert. Er hatte wieder leuchtende Augen, seine Geschwüre waren zu Narben geworden, er hatte auch wieder an Gewicht etwas zugenommen. Es war unglaublich. Wir haben so ein bisschen miteinander geplaudert und nach einigen Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich ihm gesagt, du sag einmal, was ist mit deinem Leben eigentlich passiert? Da schaut er mich ganz groß an und sagt, ja, du warst doch dabei. Ich habe mich doch für Jesus entschieden und Jesus hat sein Versprechen erfüllt, er hat mich vom Fluch befreit und mein Leben wirklich gesegnet. Und dann hat er noch etwas gesagt. Im Laufe des Nachmittags hat er dann gesagt, weißt du Beat, ich habe zwei Namen. Ich heiße Mohammed und ich heiße Reza. Meine neuen christlichen Freunde, die ich inzwischen kennengelernt habe, kennen mich nur unter dem Namen Reza. Mohammed ist gestorben, Reza lebt. Das möchte ihnen Jesus schenken. Er möchte ihr Leben tiefgreifend reinigen. Können Sie auch zuhören? Ich habe noch einen vierten Punkt und ich glaube, es wird noch schöner. Die Bibel sagt, Jesus befreit uns aus der Macht Satans. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch zunächst einmal im Machtbereich des Teufels ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte vieles, was ich in der Seelsorge höre und erlebe, nicht verstehen, wenn ich nicht glauben würde, dass es einen Teufel gibt, der uns ganz schön in der Mangel hat. Darf ich einmal ein bisschen direkt sein? Oh, sagen Sie, der ist ja schon immer direkt. Darf ich ein bisschen direkt sein? Wie viele Menschen werden mit ihren zwischenmenschlichen Spannungsfeldern nicht fertig? Wir haben gestern einen Abend darüber geredet. Mit ihrem Hass, mit ihrem Groll, mit ihren Aggressionen, mit ihrem Neid, mit ihrer Eifersucht. Wie viele können nicht vergeben? Wissen Sie, wem Sie am meisten schaden, wenn Sie nicht vergeben? Ich meine, das müssen Sie wissen. Wissen Sie, wem? Sich selber. Oder man sagt ja, ich trage dem anderen etwas nach. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ich trage, nicht der andere. Das ist dem anderen piepegal, ob ich dem vergebe oder nicht. Die säkulare Psychotherapie hat längstens herausgefunden, wie wichtig es wäre, zu vergeben. Es gibt Psychotherapeuten, die sagen, es gibt seelische Wunden, die heilen nur, wenn die Patienten vergeben würden. Oder positiv ausgedrückt, es gibt Depressionen, natürlich nicht alle, aber es gibt Depressionen, die würden relativ schnell heilen, wenn die Patienten vergeben würden. Und dann sagen diese Fachleute, aber sie können es nicht. Das ist unser Problem. Oder wie viele Menschen sind gebunden? Drogen. Wie viele haben Alkoholprobleme? Wie viele rauchen? Und bitte, wenn Sie rauchen, kommen Sie jetzt nicht und sagen, das ist meine große Freiheit. Okay? Und wenn Sie Christ sind, sagen Sie bitte nicht, das ist meine große christliche Freiheit. Hören Sie mal, das glauben Sie ja selber nicht. Wenn Sie so frei sind, dann hören Sie doch bitte auf zu rauchen. Ich meine, jeder weiß, das schadet der Gesundheit. Es kostet unglaublich viel Geld. Was könnten Sie sich damit alles leisten? Und cool, das möchte der Junge sagen, ist auch nicht. Das meint nur er, so Glimmstängel da im Mundwinkel. Nein, das ist doch nicht cool, das ist affig. Aber ganz viele würden merken, Mensch, sie sind gebunden, sie sind nicht frei. Wie viele haben Probleme? Spielsucht, Neid, Eifersucht, Internetsucht, Facebook, was, Facebook habt ihr gar nicht mehr. Aber verstehen Sie, wir sind gebunden und man ist nicht wirklich frei. Und ich denke, das weite Gebiet der Sexualität. Zunächst einmal, wer hat die Sexualität in unser Leben hineingelegt? Ich hoffe, Sie wissen das. Natürlich Gott. Und ich sage immer wieder gerne, Mensch, die Sexualität ist eine der schönsten natürlichen Geschenke, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ich hoffe, Sie wissen das. Sage ich etwas den Ehepaaren. Wenn auf diesem Gebiet an Zärtlichkeit, Erotik, Sexualität in Ihrer Beziehung nichts mehr läuft, dann ist es wahrscheinlich, dass auch sonst in Ihrer Beziehung zu Ihrem Mann oder zu Ihrer Frau einiges im Argen ist. Könnte ein erstes Zeichen sein. Wie groß ist die Not auf der anderen Seite? Suchtartige Selbstbefriedigung, schmutzige Fantasien. Pornografie. Ich greife sie nicht an. Ich weiß, dass das ein Riesenproblem geworden ist. Wie viele auch hier in dieser Mitte leiden, weil sie immer wieder Pornografie konsumieren. Und bitte, sie lernen nichts dabei. Und sie betrügen ihre Frau. Und sie machen sie schmutzig. Und haben falsche Vorstellungen, Fantasien. Aber man kommt davon einfach nicht frei. Ehebruch in Gedanken, Ehebruch in Wirklichkeit. Oder die Tobsuchtsanfälle. Wie viele Menschen werden mit ihrem Temperament nicht fertig? Müssen immer wieder ausflippen. Und sie haben sich einfach nicht im Griff. Satan hat sie ganz schön im Griff. Aber jetzt kommt das Schöne. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er Satan, hat er die Dämonen besiegt. Wissen Sie, wir wissen nicht genau, was da in der unsichtbaren Welt passiert ist, als Jesus an diesem Kreuz hing. Aber wir können es ahnen. Satan hat die Leute angestachelt, zu rufen, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Sie kennen vielleicht diese Szene. Die Leute waren in Rage, die waren ja nicht mehr normal. Und dann hing Jesus an diesem Kreuz, völlig hilflos. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass Satan, dass die Dämonen triumphierten, weil sie den Eindruck hatten, jetzt sind wir den ärgsten Feind bald endgültig los. Aber dann im Lauf des Nachmittages hing Jesus am Kreuz und dann rief er plötzlich, es ist vollbracht, es ist geschafft. Und ich kann mir vorstellen, wie Satan, wie die Dämonen zusammenzuckten, weil sie merkten, irgendwie geht der Plan nicht auf. Und dann starb Jesus. Und in diesem Augenblick wusste Satan, wussten die Dämonen, wir sind besiegt. Noch nicht vernichtet, das steht aus, wenn Jesus wiederkommt, aber besiegt. Dass Jesus übrigens der Sieger war, bewies er am dritten Tag, als er, wie die Bibel sagt, den letzten Feind besiegt hat, nämlich den Tod. In einem alten Lied heißt es, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähle ich ihn. Und weil Jesus Satan und die Dämonen besiegt hat, hat das wunderbare Auswirkungen für unser Leben. Jesus führt uns nämlich in die Freiheit hinein. Es bedeutet nämlich, dass Satan nur noch so viel Macht hat, wie Jesus ihm zulässt. Und jetzt hören Sie gut zu, wie wir ihm zulassen. Jetzt sagen Sie, Moment mal, Beat, wo sehe ich den Sieg Jesu? Wenn ich in die Welt hineinschaue, habe ich überall den Eindruck, der Teufel gewinnt. Wo sehe ich den Sieg Jesu? Wissen Sie, wo man ihn sieht? Oder müsste ich besser sagen, wo man ihn sehen sollte? Im Leben von Menschen, die sich einmal für Jesus entschieden haben und verbindlich mit Jesus unterwegs sind. Diese Menschen haben nämlich Sieg über die Sünde. Ich sage nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt. Jeder Christ sündigt immer wieder und braucht immer wieder Vergebung der Sünden. Aber ein Christ hat Sieg über die Sünde. Kann Jesus freimachen von zwischenmenschlichen Spannungsfeldern? Natürlich. Anstelle von Hass tritt Liebe. Anstelle von Groll und Aggressionen tritt Friede und Freundlichkeit. Jesus holt uns vom Egoismus herunter. Kann Jesus freimachen von Drogen? Ja, natürlich. Wissen Sie, wie oft ich das erlebt habe? Als Pastor, wie Jesus Menschen in die Freiheit hinausgeführt hat. Kann er freimachen vom Alkohol? Natürlich. Kann er freimachen von einer falsch ausgelebten, kann er freimachen vom Rauchen? Natürlich. Und von vielen anderen Süchten. Kann er freimachen von einer falsch ausgelebten Sexualität? Klar. Suchtartige Selbstbefriedigung kann er freimachen. Schmutzige Fantasien, wissen Sie, Männer haben mir teilweise unter Tränen gesagt, ich komme an keiner hübschen Frau vorbei, ohne dummes Zeug zu denken. Und dann haben sie sich für Jesus entschieden und haben gesagt, und heute hat Jesus meine Augen verändert. Ich kann eine hübsche Frau heute anschauen wie eine schöne Blume. Männer, das ist was anderes. Jesus kann freimachen von Pornografie. Vielleicht ist es ein längerer Weg, auch ein gewisser Kampf. Sie brauchen bestimmte Begleitung. Aber Jesus kann freimachen von Pornografie. Er kann freimachen von falsch, ja, von Ehebruch in Gedanken, von Ehebruch in Wirklichkeit. Jesus kann auch freimachen von Tobsuchtsanfällen. Ein Mann kommt auf mich zu und sagt, Beat, du hast völlig recht, was du hier predigst. Ich war so etwas von jähzornig und Jesus hat mich frei gemacht. Vor vielen Jahren mache ich einen Spaziergang bei einem benachbarten See, dort wo wir wohnen. Ich war schon fast wieder beim Auto und dann begegnen mir drei junge, hübsche Damen, sie waren schon fast an mir vorbei. Da dreht sich die eine um und sagt, bist du nicht Beat? Ja, ich war schon ein bisschen überrascht, aber das kann ja mal vorkommen. Dann sage ich, ja, der bin ich. Dann frage ich sie zurück, wer bist du? Dann antwortet sie, ich bin Petra. Normalerweise habe ich ein ganz, ganz schlechtes Namensgedächtnis. Aber an Petra konnte ich mich sofort erinnern, weil Petra einige Jahre vorher als Junkie, also schwerst drogenabhängig, in unsere Kirche gekommen ist. Sie hat sich für Jesus entschieden, einige Up and Downs erlebt, Hochs und Tiefs, ging in eine christliche Drogenreha und Jesus hat sie ganz frei gemacht. Und nun stand dieser ehemalige Junkie vor mir, hübsches Mädchen, leuchtende Augen. Und dann erzählte sie und sagt, weißt du, Beat, ich habe gerade meinen beiden Freundinnen erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Und sie hat gestrahlt, weil Jesus ihr Leben verändert hat. Jesus macht uns frei aus der Macht Satans und damit aus den Gebundenheiten. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Beat, ich habe mich einmal für Jesus entschieden. Ich bin eigentlich ein Stück mit Jesus unterwegs. Aber von dieser Freiheit, von dem die Bibel redet, von dieser Freiheit, von der du redest, die kenne ich in meinem Leben nicht. Und die Fragen, woran liegt das? Ich möchte das noch zum Schluss erklären. Wenn sie sich für Jesus entschieden haben, dann ist Jesus in ihrem Leben drin. Das macht ihn nicht madig. Aber wenn sie dieses veränderte Leben nicht wirklich erleben, dann ist Jesus zwar in ihrem Leben drin, aber er ist nicht am Rand, er ist nicht auf dem Thron in ihrem Leben, er ist nicht an der Schaltzentrale in ihrem Leben, er ist nicht Herr in ihrem Leben, sondern er ist irgendwo am Rande in ihrem Leben. Und wissen Sie, wenn er am Rande ihres Lebens ist, dann kann er ihr Leben nicht verändern. Er hat nicht die Macht dazu. Und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, wow, der hat uns aber eingeheizt, jetzt muss ich mich anstrengen, um ein besserer Mensch zu werden. Nein, Sie schaffen es nicht. Sondern die richtige Lösung ist, dass Sie Jesus erlauben, auf den Thron in Ihrem Leben zu sitzen. Dass Sie ihn erlauben, wieder Herr zu sein an der Schaltzentrale. Und dann wird er unser Leben verändern, von innen nach außen. Und dann wird Ihr Leben gelingen. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte den Abend zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Weil er gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Er schenkt uns in diesem Augenblick auch Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jetzt, in diesem Leben, durch Sterben hindurch, bis in alle Ewigkeit. Aber, damit wir das erleben, müssen wir uns einmal klar für Jesus entschieden haben. Wir müssen einen klaren Start ins Christsein gemacht haben. Und ich frage Sie, haben Sie sich irgendwann einmal ganz bewusst für Jesus entschieden? Wirklich? Wenn nein, oder wenn Sie unsicher sind, dann möchte ich Ihnen jetzt wieder eine Möglichkeit geben, heute Abend Jesus eine Antwort zu geben. Wir werden es wieder gleich machen wie an den letzten Abenden. Für die, die zum ersten Mal hier sind, ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich werde es jetzt gleich erklären. Ich werde jetzt beten. Dann werden wir ein Lied einspielen. Vielleicht haben Sie, wenn Sie schon mehrmals da waren, auf den Text geachtet. Da heißt es, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter hier zum Kreuz gehen. Sie sehen hier rechts von mir das Kreuz. Auch ich werde zum Kreuz gehen. Und dann machen wir auch heute Abend dieses Kreuz zum Treffpunkt. Und wenn Sie sagen, ich möchte mich heute für ein Leben mit Jesus entscheiden, ich möchte das erleben, was ich heute gehört habe, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach hier zum Kreuz kommen. Und Sie bringen zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch hier nach vorne kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus. Ich weiß, dass das ein bisschen ungewohnt ist, vor allem auch in der Schweiz. Aber es ist eine gute Möglichkeit und viele, viele Menschen auf der ganzen Welt sind auf diese Weise zum Glauben an Jesus gekommen, weil sie einfach gesagt haben, ich mache das mal mit Jesus fest. Warum rufe ich nach vorne? Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus legt Wert aufs Bekenntnis und darum ist es so wichtig. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Ich möchte Ihnen auch heute wieder einen Grund nennen. Ich habe das ja jeden Abend gemacht. Ich weiß von einem jungen Mann, der gesagt hat, ich habe mich ganz allein für Jesus entschieden. Aber da ist nichts passiert, da war keine Dynamik drin, da war kein Brennen drin. Und dann irgendwann hatte ich die Gelegenheit, wie hier, es einfach mal festzumachen, einmal dazu zu stehen, es zu bekennen. Und in diesem Moment kam es zu einer Initialzündung. Und darum lade ich Sie ein, wenn Sie sich heute Abend für Jesus entscheiden möchten, nehmen Sie Ihren Mut zusammen und kommen Sie nach vorne. Das ist nichts zum Schämen, das ist etwas Wunderschönes. Und machen Sie einen Schritt zu Jesus. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, und Sie wären froh, die Person würde Sie gerne begleiten, dann sagen Sie ihr das. Sagen Sie, du, du hast mich jetzt schon eingeladen, ich möchte nach vorne, aber allein schaffe ich das einfach nicht. Ich bitte dich, begleite mich. Und die Person wird gerne mitkommen. Und auch heute Abend betone ich, ich rufe Sie nicht zu einer bestimmten Kirche. Also bitte, es geht nicht um die FEG, sondern ich rufe Sie zu einer klaren Entscheidung für Jesus Christus. Jung und alt ist dazu herzlich eingeladen. Was passiert, wenn Sie hier vorne sind? Wir werden nachher gleich in einen Raum gehen, in den Seelsorgeraum. Dort werde ich Ihnen noch etwas sagen. Wir helfen Ihnen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch möchten wir Ihre Fragen noch einmal beantworten. Da möchten wir Ihnen anhand der Bibel zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie das möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus ihr Herz öffnen und ihn einladen, in ihr Leben hineinzukommen. Wir schenken ihnen auch noch etwas, eine kleine Schrift mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Das Dritte, Jesus will uns tiefgreifend segnen. Ich lade heute Abend auch Menschen ein, die vielleicht in großen Nöten sind, großen Schwierigkeiten. Manches purzelt in dem Leben ein bisschen drunter und drüber und sie sagen, ich möchte eigentlich ganz neu, dass man für mich und für meine Situation betet. Ich wäre so froh, wenn ich mal wieder neu unter den Segen Gottes gestellt würde. Das müssten wir eigentlich viel mehr machen. Und wenn das der Wunsch ist, wenn Sie sagen, doch, ich möchte in meinem Leben wieder neu gesegnet werden, kommen Sie auch nach vorne. Und wir sind gerne bereit, mit Ihnen auch zu reden, eben zu beten, anschließend. Und das Vierte, Jesus befreit aus der Macht Satans, aber ich sage es Ihnen noch einmal, er kann das nur, wenn er in der Mitte Ihres Lebens ist. Und wenn Sie schon lange mit Jesus unterwegs sind, Sie merken aber, Jesus sitzt nicht auf dem Thron, dann machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus. Kommen Sie zu ihm und sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist Schluss. Es fällt mir schwer, das zuzugeben, du weißt, wie lange ich schon unterwegs bin, aber ich bitte dich, vergib mir meine Lauheit, vergib mir, dass ich dich an den Rand gedrängt habe. Ich möchte noch einmal neu beginnen. Ich möchte, dass du nochmals neu in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst und umgestaltest, damit es wirklich gelingt. Wenn das Ihr Wunsch ist, schließen Sie sich an, kommen Sie auch während dieses Liedes nach vorne. Ich möchte jetzt, bevor wir das Lied hören, mit Ihnen beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben, wenn es möglich ist, dass Sie aufstehen und dass Sie dann auch während des Liedes stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich staune immer wieder, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für uns an diesem Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir, dass das so wunderbare Auswirkungen hat für unser Leben. Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit dir. Du willst unser Leben tiefgreifend segnen, damit es gelingt. Und du willst uns frei machen, sodass wir wirklich eben nicht gebunden sind, sondern in der Freiheit leben können. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk, das du uns anbietest. Und jetzt wartest du darauf, dass wir dir eine Antwort geben. Du zwingst uns das nicht auf. Und ich möchte dich bitten, wenn Menschen jetzt hier sind, die das gut verstanden haben und die merken, dass sie gemeint sind, gib ihnen Mut, jetzt eine klare Sache mit dir zu machen. Den Schritt zu wagen, zu kommen, nimm alle Menschenfurcht weg und ja, gib einfach auch Mut, zu diesem Kreuz zu kommen. Ich danke dir, dass du jetzt weiter zu uns redest. Geh noch einmal zu jedem persönlich, sprich zu seinem Herzen, berühre ihn. Amen.